Kirche zu verkaufen. Diese Schlagzeile liest man, so oder so ähnlich, inzwischen häufiger in der Zeitung. Woran liegt es, dass Gemeinden ihre Gotteshäuser aufgeben? Was bedeutet es für Gläubige, wenn sie ihren zentralen Anlaufpunkt verlieren? Kirche ohne Kirche, geht das überhaupt? Darüber spreche ich mit einem Gast, der diese Frage aus unterschiedlichen Perspektiven beantworten kann. Georg Pauling aus Nordhorn ist Christ mit einer sehr bewegten Lebensgeschichte. Er ist aktives Gemeindemitglied und Kirchenältester. Er hat ein Buch über die alte Kirche in Nordhorn veröffentlicht und steht jetzt als Immobilienmakler vor der Aufgabe, die neue Kirche seiner Gemeinde zu verkaufen. Da gibt es viel zu fragen. Wer kauft denn bitteschön eine Kirche? Wie nutzt man ein ehemaliges Gotteshaus und was kostet das? Darüber und noch einiges mehr wollen wir jetzt sprechen.
Hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast der Grafschafter Nachrichten mit Steffen Burkhardt und Menschen aus der Region.
Hallo Georg, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ich habe mal so ein paar Schlagzeilen rausgesucht aus unserer Zeitung aus den letzten 3 Jahren. Da heißt es zum Beispiel, kein Geld. Hochstädtes Lutheraner müssen ihre Kirche aufgeben. Wie eine ehemalige Kirche auf der Blanke zur Pflege-WG wurde. Warum sich Emlichheims Katholiken vom Gemeindehaus trennen wollen. Das Ende des lutherischen Gemeindezentrums in Gilderhaus. Bistum Osnabrück stellt Kirchen und Pfarrheime auf den Prüfstand. Katholische und protestantische Gemeinden rücken zusammen. Kirche entweiht, Gilderhauser verabschieden sich von St. Anna. Und schließlich eben auch Gemeinde bald ohne Gotteshaus. Neue Kirche steht zum Verkauf. Viel los auf dem kirchlichen Immobilienmarkt, Georg. Woran liegt es, dass auch deine Gemeinde, die Reformierten in Nordhorn, jetzt eine Kirche verkaufen will?
Ja, wir haben ja zurzeit noch 3 Kirchen im Bestand. Das ist die alte Kirche, die Bokelter Kirche und die neue Kirche in der Friedrich-Ebert-Straße. Aber unsere Gemeinde schrumpft. Immer mehr Menschen sind davon überzeugt, nicht mehr der Kirche angehören zu wollen. Vielleicht um Steuern zu sparen. Der Betrag ist ja auch nicht unerheblich. Oder einfach sagen, nein, ich brauche einfach keine Kirche mehr für mich. Und ich möchte ganz gerne, wenn ich ein Christ bleibe, in meinen eigenen 4 Wänden mein Christsein leben. Ja, und so ist dann vor 5 Jahren das Thema auf den Tisch gekommen, dass wir über unsere Kirchen gesprochen haben und die Kosten natürlich weiterhin beachtlich sind, nur solche Kirchen zu unterhalten. Und wir haben dann versucht, eine Lösung zu finden, was wir mit der Kirche machen können.
Lass uns kurz erklären, um welche Kirche es überhaupt geht, weil das wahrscheinlich gar nicht jeder Leser weiß. Die neue Kirche ist neu, wenn man sie mit anderen Kirchen vergleicht, nämlich gebaut 1951. Aber das heißt eben auch, sie ist inzwischen 75 Jahre alt. Und wie das so ist mit Gebäuden, die 75 Jahre alt sind, da muss vermutlich einiges saniert werden.
Ja, 1951 ist die Kirchengemeinde noch gewaltig gewachsen. Die Blanke wurde immer größer, immer mehr Menschen sind zugezogen. Und man hat dann 1951 die Entscheidung getroffen, man möchte ein eigenes Gotteshaus in der Blanke haben. Und somit ist es dann gebaut worden. Und diese Kirche nach 75 Jahren hat halt sonntags nur wenig Besucher.
Und muss gleichzeitig wahrscheinlich insofern saniert werden, dass da, naja, wie das so ist bei Gebäuden, Wärmedämmung und so weiter, da muss wahrscheinlich viel investiert werden, was die Gemeinde schlicht nicht mehr leisten kann, vermute ich. Oder sich nicht mehr leisten will, weil es sich nicht lohnt, weil einfach 3 Kirchengebäude eigentlich inzwischen zu viel sind.
Es liegt einfach daran, dass das Defizit einfach zu groß ist, dass wir einfach zu wenig Geldeinnahmen haben, um diese Häuser zu unterhalten und diese neue Kirche, die jetzt 75 Jahre wird im nächsten Jahr, tatsächlich einen hohen Renovierungsaufwand hätte. Das Dach müsste dringend gemacht werden, die Fenster müssten gemacht werden. Es sind zu viele Dinge. Die Heizkosten sind sehr hoch. Mit dem Krieg in der Ukraine sind die Energiepreise gewaltig gestiegen. Und sonntags die Kirche aufzuheizen, bedeutet schon ein kräftiger finanzieller Akt. Wir haben dann vor 5 Jahren angefangen, darüber uns Gedanken zu machen, was wir mit der Kirche machen können. Ich habe dann im Strukturausschuss beziehungsweise in dem Arbeitskreis Neue Kirche mitgearbeitet und haben Ideen entwickelt, was man aus der Kirche machen könnte, damit sie lukrativ für uns bleibt. Ich habe dann auch eine Sache ganz, ganz klar verfolgt. Das war ein Kolumbarium.
Musst du bitte erklären, was ist ein Kolumbarium?
Ein Kolumbarium ist eigentlich ein Friedhof in der Kirche, wo Urnen in Wände untergebracht werden können. Viele Kirchen werden schon umgestaltet, vor allen Dingen katholische Kirchen, wo man das macht. In Papenburg haben wir uns eine angeschaut. In Osnabrück steht eine sehr schöne Kirche, die umgebaut wurde. Und das haben wir dann lange diskutiert, ob wir daraus ein Kolumbarium machen. Ich habe dafür dann einen Workshop besucht bei Hannover in Loccum von unserer Landeskirche. 2 Tage haben wir besprochen, was kann man machen. Und das habe ich damit in die Gemeinde reingetragen. Aber die Investitionskosten lägen circa bei 3,2 Millionen. Und da haben wir dann gesagt, nee, diese Verantwortung können wir nicht übernehmen. Wir Kirchenältesten stehen ja auch für die Finanzen und wir stehen ja auch in der vollen Verantwortung. Das heißt, ich persönlich hafte mit.
Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Was ein Kirchenältester ist, erklären wir gleich auch noch. Die Entscheidung überhaupt, die Kirche nicht mehr klassisch als Kirche zu nutzen, die fällt ja wahrscheinlich einer Gemeinde nicht ganz leicht. An so einem Gebäude hängen ja unheimlich viele Erinnerungen von der Taufe über Trauung bis hin zu Trauerfeiern. Wie lief überhaupt dieser Prozess, bis man sich dazu durchgerungen hat, zu sagen, wir nutzen diese Kirche nicht mehr als Kirche?
Ja, wir haben von Anfang an die Kirchenmitglieder, auch vor allen Dingen aus der neuen Kirche, damit eingebunden, auch in den Arbeitskreis zu überlegen, wie können wir gemeinsam das umsetzen, dass wir die Kirche halten können für unsere Gemeinde. Jeder hatte die Möglichkeit, Vorschläge zu machen. Und wir wissen, wie traurig das für diejenigen ist, die dann der Kirchengemeinde angehören, die tatsächlich dort getauft wurden, die ihre Hochzeit dort gefeiert haben, die Trauerfeier dort hatten, alles Mögliche, was mit der Kirche zusammenhängt. Und das war tatsächlich auch, naja, auch ein Drama. Und daher auch der lange Prozess von 5 Jahren, bis sich dann alle im Kirchenrat darüber einig waren, dann über den Gemeinderat die Entscheidung zu treffen, wir können sie einfach nicht halten. Es waren viele, viele Diskussionen, viele Workshops, viele Gesprächskreise. Ich habe, ich weiß nicht wie viele Stunden, abends geopfert, um das auch mit verschiedenen Kirchenmitgliedern zu besprechen, was man machen kann. Ich habe mich so sehr darum bemüht, dass wir sie halten können, aber wenn das Geld drückt, dann geht's einfach nicht.
Bevor wir weiter über dieses Thema sprechen, lass uns kurz über dich sprechen, damit unsere Zuhörer überhaupt wissen, wer du bist und warum du dich da so engagierst. Du bist 61 Jahre alt, verheiratet, Vater, Großvater, kommst gebürtig aus Nordhorn, hast aber 50 Jahre lang in Bentheim gelebt, daher kennen wir uns auch. Ich bin ja auch in Bentheim aufgewachsen, da sind wir uns als Jugendliche, junge Erwachsene so das erste Mal über den Weg gelaufen. Inzwischen wohnst du wieder in Nordhorn und du hast mir im Vorfeld erzählt, und das wusste ich gar nicht, dass du als Kind auch eine Zeit lang im Internat warst. Da war jetzt mein Gedanke, wenn du dich kirchlich so engagierst, war das ein kirchliches, christliches Internat?
Nein, das war kein kirchliches und auch kein christliches Internat. Es war ein privates Internat, Internat Kling in Friedeburg, heute Bad Friedeburg. Dort bin ich mit 9 Jahren schon hingekommen und habe da im Grunde auch einen Großteil meiner Jugend verbracht. Aber das Internat war schon sehr christlich. Wir hatten jeden Sonntag unseren Gottesdienst. Wir hatten unsere Gruppen im Bibelkreis, das war schon alles sehr prägend, aber es war nicht eine kirchliche Einrichtung.
Aber es war schon so, dass der Alltag durch, ich nenne es mal christliche Rituale und Ähnliches geprägt war?
Ja, grundsätzlich. Also beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen, es wurde immer vorher gebetet, man musste vorbeten. Also das war schon alles sehr religiös bei uns im Internat.
Warum warst du im Internat?
Meine Eltern waren beruflich sehr eingebunden. Ich habe noch 3 Schwestern und meine Eltern haben die Entscheidung getroffen, dass wir alle 4 ins Internat kommen. Und wir waren aber in verschiedenen Internaten. Und ja, das war halt eine Entscheidung meiner Eltern, dass sie einfach nicht die Zeit nicht nehmen konnten für uns und gesagt haben, wir sollen eine gute Ausbildung bekommen.
Dein Elternhaus, war das religiös? War das christlich?
Ja, meine Eltern sind sehr religiös. Meine Mutter war ebenfalls Kirchenälteste in Bentheim, hat dann aber einen starken Bruch gehabt mit unserer Kirchengemeinde in Bad Bentheim und ist dann auch ausgetreten aus der Kirche. Er hat sich dann aber einer Christengemeinde angeschlossen und sind bis zu ihrem Tod beide sehr christlich geblieben, aber dann halt eine andere Kirchengemeinde.
Im Vorfeld, als ich dich gefragt hatte zur Vorbereitung, was dich besonders geprägt hat, da hast du unter anderem auch gesagt, der wirtschaftliche Niedergang des elterlichen Betriebs.
Ja, ich bin tatsächlich ja groß geworden in einem Haus mit einem großen Vermögen. Meine Eltern waren wirklich sehr vermögend. Wir hatten eine sehr schöne Villa mitten in der Stadt, wer wahrscheinlich auch jeder in Bentheim kennt, was heute, oh, was ist das heute? Ich glaube, früher war es mal das Wirtshaus. Großfeld hatte das übernommen.
Und das war mein direkt oben am Pariser Platz, sagen wir, am Platz mitten in der Stadt, ja nun wirklich ein sehr herrschaftliches Haus in allerbester Lage. Ne?
Ja, da bin ich groß geworden und meine Eltern waren halt sehr vermögend. Ich habe dann das auch wirklich so erlebt, dass in diesem Luxus auch aufzuwachsen. Mir hat an nichts gefehlt und das war schon sehr prägend für mich. Und als ich dann 18, 19 wurde, offenbarten meine Eltern mir, dass ihre Firma in den Konkurs gehen wird, beziehungsweise in die Insolvenz gehen wird. Und meine Eltern haben dann tatsächlich ihr ganzes privates Vermögen auch wirklich aufgebraucht, um dem zu entkommen. Heute ist es anders. Heute kann man eine Insolvenz anmelden. In 7 Jahren ist man durch. Das gab es damals noch nicht. Meinen Eltern war es aber wichtig, tatsächlich auch einen Tisch zu machen. Und ich habe dann mit 19 sehr schnell erkannt, dass ich für mich selbst verantwortlich bin und selber mein eigenes Geld verdienen muss. Und somit bin ich dann dadurch sehr geprägt gewesen.
Du hast dann ja in der Tat dir was Eigenes aufgebaut. Wo ich nochmal wieder gestutzt habe, ist, du hast eine Ausbildung gemacht zum Groß- und Außenhandelskaufmann für die biologische Landwirtschaft. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Also was ist das für eine Spezialisierung?
Ja, das war schon relativ früh. Das war eine Firma in Bentheim, Gemina. Die haben mit landwirtschaftlichen Produkten gehandelt, die die biologische Düngung ermöglichen. Es gab alles Mögliche in diesem Bereich. Das ist aber bei mir jetzt tatsächlich 55 Jahre her. Kann das sehen? Nee, 50 Jahre her. Und habe das nicht mehr auf dem Schirm, was das alles gewesen ist. Ich habe 3 Jahre da meine Ausbildung gemacht, was mir sehr viel Freude gemacht hat.
Ich bin stutzig geworden, weil deine Eltern ja ein Unternehmen hatten, das, ja, wie nennt man es, eine Geflügelschlachterei sozusagen. Würde ich jetzt spontan sagen, das Gegenteil von biologischer Landwirtschaft.
Das war der nächste kleine Schock für mich. Als ich 16, 17 wurde, haben meine Eltern sich entschieden, Vegetarier zu werden. Wir haben tatsächlich in Bentheim das erste vegetarische Restaurant, ich glaube 1983, eröffnet. Und haben mit biologischer Landwirtschaft auch entsprechend Gemüse angeboten. Für mich war es ganz erstaunlich. Meine Schwestern haben das dann auch mit durchgezogen, sind auch Vegetarier geworden. Ich tatsächlich nie. Aber ich habe es dann natürlich vertreten, was meine Eltern das wollten und die das für sich so erlebt haben. Mein Vater hat mir irgendwann mal, kurz bevor er gestorben ist, gesagt, dass er diese Verantwortung, jeden Tag 10.000 Hähnchen zu schlachten, einfach für sich nicht mehr tragen wollte. Irgendwann in den 80er Jahren war das. Und aus dem Grund völligen Bewusstseinswandel durchgemacht hat. Er hat auch in der Zeit seinen christlichen Glauben ganz anders ausgerichtet. Er hat sich der Waldorfpädagogik hingegeben, sind sehr aktiv im anthroposophischen Leben geworden. Und das war für mich schon ein komisches Gefühl, so als 18-, 19-Jähriger das so mitzuerleben.
Also ja, wirklich ein paar Brüche sozusagen, ein paar sehr prägende Erlebnisse. Du selber bist deinen Weg dann aber ja sehr gegangen und bist inzwischen Immobilienberater, hast hier in Orton eine eigene Geschäftsstelle, die du leitest mit Mitarbeitern. Also du hast dich sozusagen da ja auch wirklich auf einen eigenen Weg gemacht und dir was Eigenes aufgebaut jetzt.
Ja, mir blieb ja auch nicht viel anderes übrig. Ich hatte immer gedacht, alles klar, ich bin in einer reichen Familie geboren. Ich werde nicht mehr arbeiten müssen. Flöte piepen. Man muss für sein eigenes Leben verantwortlich sein. Und das habe ich dann auch konsequent verfolgt. Schon während meiner Ausbildung habe ich angefangen, nebenbei in Multilevel-Systemen Honigprodukte, alles Mögliche zu verkaufen. Wasserreinigungsgeräte, alles, was ich mir ergab, habe ich gemacht. Ich wollte einfach Geld verdienen. Und das habe ich konsequent durchgezogen. Mhm.
War das etwas, was du von zu Hause auch durchaus mitbekommen hast? Also du sagst einerseits so dieses Gefühl, es ist alles da, ich muss nicht fürs Geld arbeiten, was ja oft auch einer Erbengeneration nachgesagt wird, dass da eigentlich diese Bereitschaft und dieses Bewusstsein für Geld auch arbeiten zu müssen wenig ausgeprägt ist. Dadurch, dass bei euch ja dieser harte Cut kam, dass du sehr früh eben gelernt hast, man muss sich sein eigenes Glück schon auch selber erarbeiten und zwar konsequent. Ne? Du hast ja relativ spät auch nochmal gewechselt beruflich. Die Immobilienagentur, wie nennt sich das, Maklerbüro, gibt es ja jetzt noch gar nicht so lange. Du warst 50 oder so, als du ja nochmal wirklich einen Neustart gewagt hast. Ist das etwas, was du so ein bisschen von zu Hause mitgenommen hast, dass du eben gemerkt hast, naja, manchmal muss man auch nochmal wieder was Neues anfangen, wenn was davor entweder nicht geklappt hat oder wenn man einfach einen Wechsel will nochmal.
Ich glaube, dieses unternehmerische Gehen, das ist mir wirklich mit in die Wiege gelegt worden. Auch wenn ich das beobachten konnte bei meinen Eltern, dass ich eigentlich sehr fürsorglich aufwachsen konnte, aber trotz alledem schon daran arbeiten muss, um das zu bekommen, was ich in jungen Jahren hatte, auch für mich in Zukunft behalten zu können. Mir war klar, wenn ich nicht selber aktiv werde, dann wird das nichts. Meine Schwester Lore, die hat mir irgendwann mal gesagt, da war ich, glaube ich, 15 oder 16, ich gebe dir mal einen Spruch mit auf den Weg. Und der ist von Tagore und den habe ich auch tatsächlich seitdem beherzigt. Ich schlief und träumte, das Leben war Freude. Ich erwachte und sah, das Leben war Pflicht. Ich handelte und siehe, die Pflicht war Freude. Und das ist so prägend für mich, dass ich einfach gesagt habe, das will ich für mich auch in Zukunft. Es bringt nichts zu klagen. Man muss es einfach machen. Man muss sich bewegen. Und somit war ich auch mit 50 bereit zu sagen, nach 25 Jahren Werbeagentur, die ich ja erfolgreich geführt habe, 10 Jahre waren wir mal Kollegen, mehr oder weniger. Ich habe ja lange Zeit für die Grafschafter Nachrichten als Verlagsvertretung gearbeitet. Habe ich mir gedacht, mit 50, warum nicht nochmal wieder was Neues? Warum muss man immer an einer Sache festhalten?
Das klingt, um also langsam wieder diesen Bogen zurück Richtung Kirche zu schlagen, so ein bisschen nach reformierter Arbeitsethik, Arbeitsethos für mich.
Das hast du schön gesagt. Also das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Ja, man muss sich einfach besinnen auf das Wesentliche und konsequent daran arbeiten.
Das eine ist jetzt das Berufliche, was ich sehr faszinierend finde. Ich sehe das manchmal auf LinkedIn oder so, wenn ich dir da so ein bisschen folge, dass du ja wahnsinnig vielseitig interessiert bist, auch abseits der Arbeit. Du gehst gerne auf Reisen, du wanderst gerne, das haben wir übrigens gemeinsam. Ich finde auch, dass die Region hier sich ganz wunderbar zum Wandern eignet. Du interessierst dich für Autos, besondere Autos, da bin ich raus, das interessiert mich überhaupt nicht. Mhm. Du sammelst Kunst, du sammelst Schallplatten, Vinyl, Jazz, da kommen wir wieder zusammen. Du bist Imker, habe ich jetzt gelesen, relativ neu, also extrem breit aufgestellt. Finde ich faszinierend, wie man sich für so viele unterschiedliche Dinge begeistern kann. Und du bist eben auch aktiv in der Kirchengemeinde. Und aktiv sein in einer Kirchengemeinde, sich zu engagieren, ist ja nochmal was anderes als ein normales Hobby, weil da steckt ja am Ende auch der Glaube dahinter, ein wie auch immer geartetes religiöses Leben. Würdest du dich selbst als einen gläubigen Menschen bezeichnen?
Ja, durchaus. Also ich folge dem Weg Jesu Christi. Das ist mir ganz wichtig. Und ich lasse mich auch jeden Tag davon führen. Es geht morgens mit der Losung los, die ich jeden Morgen lese. Und damit besinne ich mich auch und resette mich auch jeden Tag. Und einmal in der Woche brauche ich mein Reset in der Kirche, brauche die gute Predigt, wo ich dann einfach sage, es gibt andere Dinge im Leben als nur das Geschäft. Es gibt andere Dinge als nur Geld verdienen. Es geht darum, für sich eine Erfüllung zu finden im Leben. Und wenn ich mich nicht mit dem christlichen Glauben auseinandersetze, dann werde ich mich irgendwann verlieren. Und ich werde irgendwann die Macht des Bösen erreichen, um es einfach mal so ganz platt auszudrücken. Also es ist wichtig, sich wirklich jeden Tag zu besinnen.
Woher kommt das? Hat es prägende Erlebnisse, Ereignisse gegeben, die dich zum Glauben geführt haben?
Nein, mein christlicher Glaube ist, glaube ich, von der Erziehung an bei mir stark verwurzelt mit der schulischen Ausbildung, mit dem Internat, mit dem Elternhaus, mit den Gesprächen mit meinen Geschwistern und mit meinem eigenen Leben. Natürlich habe ich auch meine Zweifel gehabt und es gab auch Momente, wo ich extrem gezweifelt habe. Ich habe in den 90ern einen sehr schweren Motorradunfall gehabt und da war der Punkt, ich habe damit Gott gehadert. habe ich wirklich sehr stark gehadert, obwohl ich die Nahtoderfahrung hatte und obwohl ich wusste, ich komme jetzt in einen Bereich rein, dass ich befreit bin, dass ich gut loslassen kann vom Leben. Das ist unglaublich. Und dass mir auch nichts Böses geschieht. Aber trotz alledem, als ich dann wiederbelebt wurde, als ich dann meine schweren Operationen überstanden habe, ich lag über ein Vierteljahr im Krankenhaus und bin auch wieder gut auf den Weg gekommen, gab es tatsächlich so ab 28, 29 die Momente, wo ich Gott oft in Frage gestellt habe und trotzdem den Glauben aber nicht verloren habe, trotzdem meine Diskussionen mit Gott geführt habe. Und ich glaube ja auch, dass Gott in uns ist, dass wir ihn für uns auch in uns nutzen und mit uns selbst die Gespräche führen müssen. Und das ist eigentlich der Moment, wo ich irgendwann gesagt habe, nee, Gott ist da und ich möchte mich auch Gott komplett hingeben und auch komplett mich darauf verlassen. Und ich hoffe, dass es auch so bleibt und dass der Zweifel nicht wiederkommt.
Das ist ja ein sehr einschneidendes Erlebnis, wenn du sagst, Nahtoderfahrung, wiederbelebt worden. Ich kann mir vorstellen, dass man als Christ darauf ja auch auf zwei unterschiedliche Arten reagieren kann. Das eine ist, wie du sagst, Zweifel. Warum lässt Gott das zu? Warum ist mir das passiert? Auf der anderen Seite, naja, du hast es eben überlebt, ne? Und irgendwie scheint es ja jetzt aus christlicher Sicht, irgendjemand hat dafür gesorgt, dass du es eben doch überlebst und dass du es überstehst. Bestärkt einen das langfristig im Glauben oder kommen diese Zweifel dann doch immer wieder, dass da vielleicht doch keiner ist, der einen schützt?
Ich glaube, die Zweifel kommen bei jedem Einzelnen immer wieder, wenn man sich nicht täglich mit seinem Christsein auseinandersetzt. Und das reicht nicht aus, einfach nur für sich alleine sich damit zu beschäftigen, sondern man braucht die Gespräche in Bibelkreisen, in Gesprächen mit Pastoren, in Gesprächen mit der Familie, viel lesen. Das bestärkt eigentlich den Glauben und das unterstützt das Ganze auch. Das möchte ich aber für niemanden vorschreiben oder auch niemanden erklären oder predigen. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Aber wenn man bereit ist, sich mit christlichen Gedanken zu beschäftigen, ist man viel eher bereit, auch Hilfsbereitschaft zu zeigen. Ist man auch viel schneller offen, sich anderen hinzugeben und zu sagen, ich helfe gerne.
Wenn man dieses Erlebnis hatte, sozusagen, nahezu tot zu sein, wenn man das so sagen kann, also quasi den Blick ins Jenseits geworfen zu haben, ich will das jetzt nicht zu, nicht übertreiben in der Formulierung. Wie blickt man dann auf das Thema Tod und ewiges Leben?
Ich bin davon überzeugt, dass der Tod eine Befreiung ist. Also wir haben eine kurze Zeit hier auf dieser Erde, wir leben hier und ich glaube auch, dass wir eine Aufgabe haben, dass jeder Einzelne, du, ich, jeder hat eine Aufgabe. Wir wissen nur nicht, welche Aufgabe. Und an dieser muss man arbeiten. Und dir wird einfach innerlich ein Weg vorgeschlagen, den kann man eingehen. Man kann aber auch davon abweichen. Man hat jeden Tag eine neue Gabelung auf seinem Lebensweg. Und da muss man sich entscheiden, gehe ich links oder gehe ich rechts. Und welcher der richtige ist, kann keiner vorhersagen. Man kann nur eine Ahnung haben und in einer eigenen Diskussion mit sich selbst sich überlegen, was wäre der Weg Gottes? So spreche ich mit mir selbst darüber und dann versuche ich, die richtige Entscheidung zu treffen.
Hast du für dich selbst diesen Weg gefunden?
Das hoffe ich.
Wie wichtig ist für dich im alltäglichen Glauben die Kirche als Gebäude? Wie wichtig ist es, dass es einen Ort gibt für deinen Glauben?
Das ist jetzt eine gute Frage bei einem Reformierten. Der Reformierte sagt ja, das Gebäude ist gar nicht wichtig. Das Gebäude ist ein Ort, wo man sich treffen kann. Tatsächlich brauche ich unsere Kirche schon, auch für mich zur Besinnung zu kommen. Wenn ich sonntags in den Gottesdienst gehe, dann bin ich gerne eine Viertelstunde vorher da. Ich sammle mich gerne, ziehe mich gerne in mich zurück und mache mir Gedanken über den Prozess, der jetzt als nächstes kommen wird. Und somit ist für mich das Gebäude wichtig. Wir haben ja unsere Winterkirche, die ist im Gemeindesaal. Da fällt mir das deutlich schwerer als bei uns in der alten Kirche. Aber ich bin auch gerne in der Bokelter Kirche oder auch in der neuen Kirche, die hier zum Verkauf steht. Also ein kirchliches Gebäude finde ich schon sehr, sehr gut, als einen normalen Saal zu haben. Wir Reformierten sind ja der Meinung, dass wir kein Gebäude mit Reliquien und so ähnlich brauchen. Aber ich finde es schon schön. Ich besuche auch gerne in meinen Besuchen in Frankreich Kirchen, wo ich dann sage, ach, das ist ein schönes Gebäude, da kann ich mich eben hinsetzen. Wenn ich Glück habe, singt da gerade jemand oder spielt jemand die Orgel, dann ist es für mich ein sehr schöner Besinnungsmoment. Und ich brauche es schon, aber würde jetzt keine Diskussion bei uns in der reformierten Kirche damit anfangen.
Wenn es in einer Gemeinde eine neue Kirche gibt, dann ist es relativ naheliegend, dass es auch eine alte Kirche gibt, die alte Kirche am Markt hier in Nordhorn, die zum einen sicherlich der Fixpunkt der Gemeinde ist, zum anderen aber ja auch ein Wahrzeichen dieser Stadt. Also ich erinnere mich, unser legendärer Fotograf Rudi Buller früher, der hat mir, als ich hier ganz jung als Auszubildender war, immer gesagt, wenn du Fotos in Nordhorn machst, versuch immer die alte Kirche irgendwie im Hintergrund zu haben, diesen sehr typischen Turm oder die Turmspitze. Sobald man das auf dem Bild sieht, weiß man, ach, Nordhorn. Man kann sich orientieren. Und das hat er übrigens auch immer gemacht, wenn man so alte Bilder von ihm durchsieht. Die alte Kirche ist fast immer drauf, irgendwie. Also dieses Gebäude ist nicht nur für eure Gemeinde wichtig, sondern für die Stadt insgesamt. Jetzt hast du ein Buch über diese alte Kirche veröffentlicht. Wie kam es dazu?
Als ich 2017 nach Nordhorn gekommen bin und ich das erste Mal, wir sind Dezember 2017 gekommen, war ich zum Heiligabend Gottesdienst und gedacht, Mann, oh Mann, hier bist du 1964 getauft worden. Dein Vater hat hier schon die Glocken geläutet und als Jugendlicher und bist du hier und denkst, ist das ein schönes Gebäude, ist das toll. Ich habe mich total wohl gefühlt, ich habe mich sofort heimisch gefühlt. Und irgendwann wurde ich dann gefragt, ob ich mitarbeiten möchte in der Kirche und war halt sehr oft im Gebäude. Dann habe ich einiges über die Fresken gelesen, dass man die vernichten wollte 1967.
Das musst du ein bisschen genauer erklären mit den Fresken für die das nicht wissen.
Genau, im Chor sind noch die Fresken an den Wänden mit den Aposteln, mit dem heiligen Georg.
Also aus der Zeit, als es noch eine katholische Kirche war, vor der Reformation.
Genau, 1445 wurde die Kirche ja eröffnet und ein paar Jahre später wurden dann Wandgemälde gezeichnet von Mecklenheim. Und da haben wir ja auch die Stiche und die Vorlagen dafür gefunden. Und diese Dinge wurden an die Wände gebracht. 99 Jahre war die Kirche dann katholisch und ist dann lutherisch geworden. Die Lutheraner haben dann natürlich dann auch die Fresken weiter genutzt und auch gepflegt. Aber 44 Jahre später ist es dann reformiert geworden. Und mit dem reformierten Glauben kam dann der Moment, dass man sagte, alle Reliquien sollen aus der Kirche entfernt werden. Kreuze, alles, Bilder und auch die Fresken, also die Wandmalereien sollten entfernt werden. Und das ist dann auch passiert. Dann hat man 1967 die Kirche ja das erste Mal renoviert. Die Kanzel ist aus der Mitte dann in den Chorraum verlegt worden. Die Fresken sind dabei entdeckt worden. Und daraufhin hat es eine große Diskussion im Kirchenrat gegeben. Und dann hat man gesagt, nee, die Fresken dürfen nicht bleiben. Die sollen ganz entfernt werden. Mit einer Stimme Mehrheit hat man sich dann entschieden, die Fresken nur zu überkleben. Und damit man sie nicht mehr sieht. Und in den 90er Jahren, 97 war es, glaube ich, ist die Kirche dann ja nochmal wieder renoviert worden. Und dann hat man die Fresken dann freigelegt. Darüber habt ihr dann ja auch berichtet. In dem Buch hinter den Schlagzeilen ist es ja auch beschrieben. Aber man wollte sie nicht wieder komplett aufarbeiten. Man wollte sie einfach nur erhalten als Kunst. Und das finde ich gut, dass es auch so gemacht worden ist, weil es einfach Kunst ist, die nicht zerstört werden darf. Es ist ein Trauerspiel, wenn solche Dinge halt zerstört werden.
Kommen wir zurück zu dem Buch. Also ich sagte, von Buch geschrieben, ist vielleicht so halb richtig. Ist ja in erster Linie ein Bildband, aber mit einem langen Einleitungstext. Dein Interesse an dem Gebäude hast du gerade schon kurz beschrieben, wie das entstanden ist, aber warum dann ein Buch?
Ach ja, richtig. Das Buch habe ich gemacht, um deine Frage zu beantworten. Falls mal wieder jemand kommt, der der Meinung ist, dass die Fresken verschwinden müssen, möchte ich es einmal für die Nachwelt festgehalten haben. Ich möchte einmal das komplett dokumentiert haben, wie die Kirche 2025 ausgesehen hat. Und diese Bilder sollten dann in einem Buch festgehalten werden. Und mir war auch wichtig, dass ich einen Verlag dafür finde, der dann die Möglichkeit hat, dieses Buch auch in der Nationalbibliothek in Leipzig unterzubringen, sodass man auch immer wieder auf dieses Buch zurückgreifen kann. Da liegt es jetzt und wird auch dort archiviert.
Also in erster Linie mal sozusagen ein dokumentarischer Zweck und gar nicht so sehr fürs örtliche Publikum.
Genau, das war mein Hauptanliegen, es auch einfach für mich einmal gemacht zu haben, um das festzuhalten, damit die Nachwelt es wirklich einmal flüssig nachlesen kann und nachschauen kann an Bildern.
Aber das Interesse hier ist auch groß, wenn ich das richtig mitbekomme. Ich habe Fotos von dir gesehen auf LinkedIn oder so. Die Palette, die du aufgeschnitten hast, das ist immer ein sehr stolzer Moment, wenn so die Bücher geliefert werden, die ist schon deutlich kleiner geworden.
Ja, aber die Nachfrage ist tatsächlich sehr gut und das freut mich auch, dass wirklich viele Menschen das Buch gerne kaufen wollen. Und ich habe es ja auch so gemacht, dass ich gesagt habe, ich möchte selber kein Geld daran verdienen. Ich möchte den Erlös daraus, das sind 10 € pro Buch, dann wieder an die Kirchengemeinde zurückspenden, damit wir den Erhalt der Kirche auch umsetzen können. Und wenn wir Glück haben, kommt dann auch ein erheblicher Betrag zustande. Mal schauen, wie es aussieht. Also alle 1000 Bücher sind noch nicht weg.
Habe ich das richtig gesehen, dass du auch noch ein weiteres Buch in Arbeit hast oder habe ich da was missverstanden?
Ich bin jetzt 61 und ich habe noch ein bisschen Zeit, aber mein Skript steht. Ich möchte ganz gerne noch mal einmal ein Buch schreiben über den Glauben und ich möchte ganz gerne darüber schreiben, wo ist eigentlich Gott? Im Herzen oder im Kopf? Und das ist ein Thema, das würde mich wirklich interessieren, das auszuarbeiten. Aber da bin ich wirklich nur beim Skript und ich weiß, was ich möchte, aber ich schaffe das auch nur abends in der Freizeit oder im Urlaub zu schreiben. Ansonsten habe ich einen sehr ausgefüllten Job.
Ja, lass uns über deinen Job reden. Du bist ja Immobilienmakler, Berater. Ich weiß gar nicht, was der richtige Begriff ist. Wahrscheinlich beides. Erst beraten, dann verkaufen. Ist das das erste Mal, dass du eine Kirche in deinem Angebot hast?
Ja, eine Kirche ist zum ersten Mal bei uns im Angebot. Und ich bin ja auch gefragt worden vom Kirchenrat, ob ich das machen könnte, die Kirche zu verkaufen. Und da habe ich dann auch gesagt, liebe Leute, ich bin selber Kirchenältester. Das kann ich nicht alleine in meine Verantwortung nehmen. Und ich möchte auch nicht, dass irgendwie ein Eindruck entstehen könnte, dass ich den Auftrag für mich alleine haben möchte. Mir ist es wichtig, dass wir einen guten Käufer finden. Und deswegen schlage ich vor, dass wir weitere Immobilienmaklerbüros dazu holen. In diesem Fall hat sich dann die Kreissparkasse und die Volksbank bereit erklärt, das mitzumachen. Und wir machen das zu dritt, sodass wir auch tatsächlich für unsere neue Kirche hoffentlich einen richtig tollen Käufer finden, der was Besonderes in Nordhorn nachher schafft und wir möglichst viele Interessenten finden. Das ist mir persönlich wichtiger als das Geld verdienen.
Bevor wir darüber reden, wir müssen einen Schritt zurückgehen. Wir haben vergessen zu erklären, was ein Kirchenältester eigentlich ist.
Ein Kirchenältester wird von der Gemeinde gewählt als Vertreter für die Gemeinde, der die Interessen der Gemeinde vertritt und darüber berät, was wir als nächstes vorhaben. Der Kirchenälteste hat eine sehr große Verantwortung. Er steht tatsächlich für die geschäftlichen Belange persönlich gerade.
Also haftet tatsächlich auch?
Er haftet tatsächlich auch.
Okay. Zum Verkauf des Gebäudes. Wenn man so als Außenstehender sich das vorstellt, da wird eine Kirche verkauft. Also ich habe mich da total schwer mitgetan, zu verstehen, wie macht man das eigentlich und wie kann man so eine Kirche nutzen. Und ich glaube, das liegt daran, dass man selber immer überlegt, was ist denn so eine würdige Nachnutzung. Aber man muss sich, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, klar machen, dass ja diese Kirche, bevor sie verkauft oder anders genutzt wird, entwidmet wird, entweiht wird. Ich glaube, profanieren ist dann der richtige Ausdruck. Das heißt, es gibt ja irgendeine Art von Zeremonie wahrscheinlich. Und dann ist diese Kirche, ich sage es mit meinen Worten, quasi keine Kirche mehr, sondern eben ein leerstehendes Gebäude. Kann man das so platt sagen? Also es ist dann erstmal per se, wenn wir Denkmalschutz und so außen vor lassen, dann wirklich einfach eine große Halle mit einem Turm, ähnlich wie eine leerstehende Textilhalle mit einem Treppenturm oder so? Oder ist das trotzdem immer noch was anderes?
Nein. dieses von Anfang an seit 1951 einfach nur eine Halle mit Turm. Unsere Kirche ist nicht geweiht und die wird auch nicht entweiht. Das gibt's einfach im reformierten Glauben nicht. Es ist einfach nur ein Gebäude.
Ach guck, das wusste ich gar nicht.
Ja, bei den Katholiken ist es anders und bei den Reformierten könnten wir auch hier sitzen und unseren Gottesdienst abhalten. Das spielt keine Rolle.
Okay, also es sind sicherlich persönliche Empfindungen, Erinnerungen. Wir sprachen am Anfang davon, aber das Gebäude an sich ist tatsächlich aus reformierter Sicht einfach ein Gebäude.
Genau so ist es.
Dann fällt es einem vielleicht auch schon ein bisschen leichter, sich vorzustellen, wie man so ein Gebäude nutzen kann. Du hattest anfangs von einem Kolumbarium gesprochen, also eine Grabstätte. Auf den Gedanken wäre ich jetzt nicht gekommen. Aber ich habe für mich überlegt, kenne ich Kirchen, die anders genutzt werden? Und mir sind erstaunlich viele eingefallen. Also das Erste, woran man sicherlich hier denkt, ist das Kloster in Frenswegen, das jetzt als Bildungsstätte genutzt wird. Ich weiß aber auch, zum Beispiel in Münster war ich kürzlich beim Konzert in der Kulturkirche, eine Kirche, die jetzt eben als Konzertsaal genutzt wird, was super funktioniert, wenn es jetzt vielleicht nicht gerade ein Death-Metal-Konzert ist oder so, aber ansonsten kann man sich natürlich für eine kulturelle Nutzung ein Gebäude immer vorstellen. Die Frage ist, ob das dann wirtschaftlich ist. Man kann nicht aus allem und jedem ein Kulturzentrum machen. Genauso die Dominikanerkirche, auch in Münster, mitten in der Stadt, die jetzt ein Museum für moderne Kunst ist. Gerhard Richter, sehr zu empfehlen, da mal reinzuschauen. Ich erinnere mich, dass ich mal in Willingen im Sauerland beim Italiener war, habe da Pizza gegessen in einer umgebauten Kirche, was sehr schön war, aber natürlich ungewöhnlich. Und ich glaube, in Hannover gibt es ein Studentenwohnheim in einer ehemaligen Kirche. Also man sieht, da gibt es schon Nutzungsmöglichkeiten. Trotzdem fällt mir das irgendwie schwer. Was wären denn, wenn ich jetzt mal den Immobilienmakler Georg Pauling frage, was sind denn potenzielle Kunden?
Also das Studentenwerk die Studentenkirche in Hannover habe ich mir auch angeschaut. Fand ich ein super Projekt und das könnte ich mir auch sehr gut für unsere Kirche vorstellen, dass man tatsächlich...
Wir haben keine Studenten.
Das weiß ich, aber wir haben Auszubildende. Wir haben Menschen, die gerne auf einen kleineren Raum wohnen wollen, die einfach sagen, ich brauche eine Schlafstätte. Ich bin für eine begrenzte Zeit hier, ich arbeite hier, ich mache eine Ausbildung oder ich studiere in Lingen, kann mir die Preise vielleicht in Lingen nicht leisten, die dann eventuell eine kleine Studentenwohnung bekommen könnten in einer Wohngemeinschaft. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Da habe ich auch mit dem einen oder anderen Investor darüber gesprochen. Aber ob das umsetzbar ist aus brandschutztechnischen Gründen, muss man mal schauen. Auch die Kirche in Hannover, da habe ich mich auch mit den Architekten drüber unterhalten. Und mit dem Bauunternehmer, der es umgesetzt hat, er sagte auch zu mir, ja, es wäre wohl ein Prestigeobjekt gewesen. Besonders viel Gewinn wirft es nicht gerade ab. Kann ich gut verstehen. Ich denke, das wäre bei unserer Kirche auch so. Außer, dass wir noch sehr, sehr viel Land dabei haben. Sind 4770 Quadratmeter und es ist auch bebaubar. Das heißt also, man könnte tatsächlich noch weiteren Wohnraum drumherum schaffen. Ich fände es schön, wenn wir auf dem Gelände eine Art sozialen Wohnungsbau hinbekommen könnten, die vielleicht die Möglichkeit bieten würden, mit einem kleinen Gemeindesaal noch, wo unsere Kirche dann sagt, ach ja, da könnten wir auch was anbieten oder hätten wir noch einen Treffpunkt. Aber das ist natürlich alles Wunschdenken. Und ich möchte auch unserer Gemeinde keine falschen Hoffnungen machen, weil Investoren schauen schon ganz genau danach, wie die Rendite funktioniert.
Was sagt der Denkmalschutz? Was darf und was darf nicht?
Tatsächlich ist der Denkmalschutz jetzt kirchlich. Der gehört nicht der Gemeinde Nordhorn oder zur Stadtgemeinde Nordhorn, sondern der Denkmalschutz ist bei uns kirchlich geregelt von der Landeskirche und somit haben wir mehr Spielraum als tatsächlich über die städtische Gemeinde.
Und da es eine neue Kirche ist, vermute ich, gibt es auch nicht, wie bei alten Kirchengebäuden, im direkten Umfeld noch Grabstätten oder Ähnliches, was ja bei alten Kirchen oft auch noch ein, in Anführungsstrichen, Problem sein kann bei einer Folgenutzung.
Nein, bei uns gibt es keine Grabstätten.
So ganz vorstellen kann ich mir noch nicht, dass es eine tatsächlich wirtschaftliche Nutzung gibt. Sozialer Wohnungsbau ist sicherlich relativ naheliegend, sind auch so völlig andere Nutzungen. Also wenn man so denkt, hoher Turm, hohe Räume, könnte man sich ja theoretisch vorstellen von einer irgendwie so Freizeitnutzung, Kletterhalle, Trampolinhalle oder so. Möglich wäre das wahrscheinlich auch, ne?
Ja, wir haben dazu auch schon Besichtigungen gehabt, tatsächlich von einem Fitnessstudio-Betreiber. der auch andere Kirchen ausgestattet hat. Der hat sich das angeschaut, aber ihm ist leider unsere Kirche etwas zu klein. Er hätte ganz gerne mehr Raum und von der Größe passt es nicht. Er hat die Pläne prüfen lassen und sagte, nee, sorry, tut mir leid, ist nicht machbar. Er hat es gerne umgesetzt bei uns. Er sagte, die Kirche ist wirklich in einem tollen Zustand. Alles ist perfekt, aber auch die Anfahrwege, Parkplätze, alles super, aber leider nicht groß genug.
Georg, wir nähern uns dem Ende unseres Gesprächs. Mhm. Eine Frage ist noch offen geblieben, die ich ganz am Anfang gestellt habe, nämlich, was kostet das eigentlich? Du bist, ich muss es ablesen, geprüfter, freier Sachverständiger für Immobilienbewertung. Also du kannst bewerten, wie viel diese Immobilie wert ist. Was ist der Marktwert einer neuen Kirche? Was muss ich auf den Tisch legen, wenn ich die kaufen will?
Es ist in diesem Fall sehr relativ einfach zu berechnen. Wir haben einen Grundstückswert von 180 Euro pro Quadratmeter mal 4.770. Wir sind ungefähr bei 850.000 Euro Bodenwert und haben gesagt, für die Kirche soll es nochmal 100.000 Euro extra geben, sodass wir auf 950.000 kommen. Wenn der Denkmalschutz bei der Kirchengemeinde bleiben soll, hat man aber auch die Möglichkeit, das Ganze auf Erbpacht zu erwerben, sodass tatsächlich die Erbpacht bei der Landeskirche bleibt und somit auch der Denkmalschutz.
Das Gebäude selber muss aber auf jeden Fall stehen bleiben oder kann ich es auch platt machen und komplett neu bebauen?
Wenn ich es platt machen könnte, wäre es heute noch verkauft. Nein, natürlich muss die Kirche stehen bleiben.
Okay, also eine knappe Million, das ist sozusagen der Wert für das Gebäude und fürs Grundstück. Den ideellen Wert, den so ein Gebäude für die Gemeinde hat, für die Gemeindemitglieder, darüber haben wir gesprochen. Das ist sicherlich sehr viel schwerer zu bewerten und da wird jeder zu seinem ganz eigenen Ergebnis kommen. Georg, ich danke dir für dieses Gespräch, für deinen Besuch. Vielen Dank und ich wünsche dir weiter alles Gute bei deinen vielfältigen Aktivitäten.
Dankeschön.
Das war Hinter den Schlagzeilen, ein Podcast der Grafschafter Nachrichten. Neue Episoden gibt es alle 4 Wochen auf gn-online.de/podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.